Der Prediger. Leben in einer gefallenen Welt. Ein Kommentar über das Buch Prediger von Benjamin Shaw. Kapitel 11. Das Problem mit dem Besitz. Prediger, Kapitel 5, die Verse 7 bis 17. Wenn du Unterdrückung des Armen im Land siehst und Beraubung im Namen von Recht und Gerechtigkeit, so wundere dich nicht darüber. Denn über den Hohen lauert noch ein Höherer und über ihnen noch Höhere. Doch ein Vorteil für ein Land ist bei all dem ein König, der dem Ackerbau dient. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug, und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig. Wo viele Güter sind, da sind auch viele, die davon zehren. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel isst. Aber dem Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Es gibt ein böses Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne. Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Schaden aufbewahrt wird. Geht solcher Reichtum durch einen Unglücksfall verloren und hat der Betreffende einen Sohn gezeugt, so bleibt diesem gar nichts in der Hand. So nackt, wie er aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, geht er wieder dahin. Und er kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seiner Hand davontragen könnte. Das ist auch ein böses Übel, dass er gerade so, wie er gekommen ist, wieder gehen muss. Und was bleibt ihm davon, dass er sich um Wind abgemüht hat? Dazu muss er alle seine Tage sein Brot in Finsternis essen und hat viel Ärger, Leiden und Zorn. Siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne, alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt, denn das ist sein Teil. In diesem Abschnitt geht es in erster Linie um Reichtum und Armut, wenn auch der Verlauf des Arguments vielleicht nicht immer so ganz klar ist. Vers 7 hat viele Diskussionen bei den Auslegern ausgelöst. Die erste Hälfte des Verses ist unauffällig. Wenn du Unterdrückung des Armes im Land siehst und Beraubung im Namen von Recht und Gerechtigkeit, so wundere dich nicht darüber. Salomo hat früher darüber gesprochen, wie alltäglich Unterdrückung ist und wie wenig sogar ein weiser König in der Lage ist, sie aus seinem Reich ganz auszumerzen. Er rät hier also dem Leser, er soll darüber nicht schockiert oder überrascht sein. Heute, besonders in der westlichen Welt, scheinen die Menschen überrascht, sogar schockiert zu sein, wenn sie Fälle von Unterdrückung oder kriminellem Verhalten durch Repräsentanten des Staates erfahren. Die meisten Menschen der westlichen Welt leben in dem Glauben, dass die Menschen grundsätzlich gut seien. Als Folge überrascht sie eine solche Verdorbenheit. Salomo hat dagegen eine realistische Sicht vom Wesen des Menschen. Er empfiehlt uns, diese Sicht auch zu teilen. Die Verdorbenheit sollte uns nicht überraschen. Salomo meint nicht, dass wir daraus schließen sollten, dass wir keine Schritte unternehmen müssen, um korrupte und missbräuchliche Beamte zu bestrafen. Er befürwortet keine Bequemlichkeit angesichts der Bosheit, doch er möchte, dass seine Leser realistisch dabei bleiben. In einer gefallenen Welt wird man die Verdorbenheit nie ganz loswerden. Der zweite Teil des Verses ist schwieriger zu verstehen. Denn über dem Hohen lauert noch ein Höherer und über ihnen noch Höhere. Dies wurde sowohl positiv als auch negativ verstanden. Die negative Sicht zeigt sich in der Gute-Nachricht-Übersetzung. Denn ein Mächtiger deckt den anderen und beide deckt einer, der noch mächtiger ist. Der Gedanke ist, dass der hohe Beamte noch einen Vorgesetzten hat und von anderen beobachtet wird und beide wiederum noch jemanden über sich haben. Bei all diesen Ebenen von Bürokratie gehen die Gerechtigkeit und das Recht in der Menge unter. Eine ähnliche Übersetzung finden wir auch in der Hoffnung für alle. Doch es ist auch eine andere Auslegung möglich. Manche Kommentatoren vertreten die Sicht, dass der Gedanke von immer höheren Beamten ein Maß an Rechenschaftspflicht durch diese höheren Beamten zeigt. Damit wird die Korruption auf der unteren Ebene durch die Aufsicht eingedämmt. Wir hatten dafür in den USA ein gutes Beispiel bei einem internen Steuerskandal. Das Problem lag wirklich bei einer Handvoll unterer Beamten. Und sobald die höheren Ebenen davon hörten, machten sie sich daran, das Problem zu beheben. Die vorangehenden zwei Sätze sind natürlich ironisch gemeint. Eine solche Auslegung überrascht mich angesichts der Sichtweise Salomos von der Natur des Menschen. Ich finde die Gute-Nachricht-Bibel als Übersetzung zwar nicht so gut, doch ich denke, als Kommentar zu diesem Vers trifft sie genau den richtigen Punkt. Es ist aber möglich, noch eine andere positive Auslegung zu finden. Das ist die Sicht, dass der Plural Höhere am Ende des Verses vielleicht als Superlativ verstanden werden sollte, das heißt, es gibt einen Höchsten über ihnen allen. Nach dieser Sichtweise wäre dann Gott der Höchste und er ist derjenige, der all diese korrupten Beamten zur Rechenschaft ziehen wird. Das ist auf kurze Sicht zugegebenermaßen nicht sehr ermutigend, doch es sichert uns zu, dass auf lange Sicht alle Dinge wieder in Ordnung gebracht werden. Ich bin der Meinung, dass von all diesen Sichtweisen es am wahrscheinlichsten ist, dass der Abschnitt den Leser darauf verweist, dass in der Bürokratie der Menschen Verdorbenheit vorherrschend ist, egal welche Ebene der Verwaltung wir auch immer betrachten. Vielleicht wird hier die Ermutigung angedeutet, zu glauben, dass Gott am Ende wieder alles in Ordnung bringen wird. Aber das ist nicht ganz eindeutig. Vers 8 ist ein weiterer Konfliktpunkt. Wörtlich übersetzt lautet er: Und der Nutzen für das Land in all dem wird einem König durch das Feld gedient. Über diesen Vers sagt ein Ausleger treffend: Ein unklarer und schwieriger Vers, der auf verschiedene Weise erläutert wurde. Bei der Auslegung dieses Verses gibt es mehrere Probleme. Das Wort König kommt im ganzen Buch der Prediger nur 7-mal vor und 2 dieser Stellen verweisen auf den Verfasser selbst. Im unmittelbaren Kontext kommt das Wort kein weiteres Mal vor. Deshalb ist die Verbindung dieses Verses mit dem, was vorangeht, oder dem Folgenden eher lose. Zweitens, was heißt es, dass dem König durch das Feld gedient wird? Das Wort für Feld unterscheidet sich von dem Wort für Land im ersten Teil des Verses. Feld, Sadai, bezieht sich größtenteils auf bebaubares Land als Gegensatz zur Wüste, Midbar. Es kann aber auch offenes Land meinen, sei es nun bebaubar oder nicht. Der Begriff Land im ersten Teil des Verses meint dagegen im Allgemeinen Territorium, wie etwa in der Redewendung das Land Israel. Der erste Teil des Verses kann auf mehr als eine Art und Weise übersetzt werden, doch praktisch alle Übersetzungen gleichen eher einer Umschreibung, die den Vers erklären wollen, als dass einfach das Hebräische übersetzt wird. Die Fragen, die sich durch den Text stellen, sind daher folgende. Erstens, was ist mit Nutzen für das Land gemeint? Zweitens, was meint in all dem? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie in allen Dingen, im Ganzen, in jeder Hinsicht. Zum zweiten Teil des Verses kann man die Frage stellen, was mit einem König gemeint ist, dem durch ein Feld gedient wird. Meine Position zu diesem Vers ist erstens, dass er nicht direkt mit dem verbunden ist, was ihm vorangeht, obwohl die meisten Übersetzungen es zum gleichen Abschnitt zählen, wie die Verse 6 und 7, was besagt, dass er irgendwie zu ihnen gehören soll. Außerdem gibt es keine Verbindung zu dem, was auf ihn folgt. Daher ist er vielleicht ein Sprichwort, das unter der Schwierigkeit vieler biblischer Sprichworte leidet. Sie sind schwer auszulegen, weil es fast keinen Kontext gibt. Zweitens sehe ich die beiden Hälften des Verses als getrennte Aussagen an. Sie sind auf eine Art und Weise miteinander verbunden, wie zwei Hälften eines Sprichwortes sich aufeinander beziehen, aber sie passen nicht wirklich zusammen. Das unterscheidet sich von dem, was eine Reihe von Übersetzungen macht, wie etwa die CEB, die es auch noch schafft, den König zu tilgen. Dort heißt es: Aber der Ertrag des Landes sollte für jeden sein, wenn das Feld bebaut wird. Drittens sehe ich die erste Hälfte des Verses als Nominalsatz an. Das heißt, man muss eine Form des Hilfsverbs sein hinzufügen. Und viertens ist der Vers mit dem größten Zusammenhang verbunden, in dem es allgemein um Güter darin geht. Wenn man dies alles berücksichtigt, würde ich den Vers so übersetzen: Und der Ertrag des Landes als Ganzes gesehen. Einem König wird durch das Feld gedient. Die Bedeutung ist, dass ein Land oder ein Territorium als Ganzes Ertrag bringt, nicht nur einen Teil davon, und dass dem König mit dem Ertrag des Landes gedient wird. Ich sehe Feld im zweiten Teil des Verses als poetische Parallele zu Land in der ersten Hälfte des Verses an. Dadurch hat es dann grundsätzlich die gleiche Bedeutung. Man könnte den Gedanken des Verses gut wie folgt zusammenfassen: Die Landwirtschaft ist die erste aller Künste. Ohne sie gäbe es keine Kaufleute, keine Höflinge, keine Könige, Dichter und Philosophen. Nur das ist wahrer Reichtum, was die Erde hervorbringt. In Vers 9 und 10 geht es weiter mit Salomos Nachdenken über die Güter. Er macht die scharfsinnige Beobachtung, dass Menschen, die Güter lieben, letztendlich durch Besitz nicht zufriedengestellt werden. Ihre Antwort auf wie viel wird immer lauten: nur noch ein wenig mehr. Auch das ist nichtig. Es ist charakteristisch für das Leben in einer gefallenen Welt. Im nächsten Vers sieht Salomo auch, dass Menschen, die viel Besitz haben, auch mehr Nutzen dieser haben werden. Am Ende ist sein einziger wirklicher Vorteil, dass er sieht, wie seine Güter mehr werden, doch er sieht sie auch schwinden. Wer ein kleines Stück Land besitzt und nur seine Familie versorgen muss, kann es sich wirklich recht bequem machen. Wer so viel Land besitzt, dass er Arbeiter braucht, um sich darum zu kümmern, muss genauso für diese Arbeiter wie für sich selbst sorgen. Außerdem gibt es gesellschaftliche Erwartungen in Bezug auf seine allgemeine Großzügigkeit. Er hat also zwar mehr, aber er gibt auch mehr aus. Und vielleicht ist er am Ende weniger zufrieden als derjenige, der weniger hat. Das ist ein Argument, das Salomo in Vers 11 vorbringt. Wer wenig hat, hat auch wenig, worum er sich Sorgen machen muss. Wer viel hat, macht sich ständig Sorgen wegen dem, was er hat, sowohl mit dem Sinn, dass er es sich sichern, als auch, dass er es vermehren will. Diese Beobachtungen sind in der Natur sprichwörtlich, wenn sie auch nicht auf jeden Einzelfall zutreffen. Doch sie sind so grundlegend wahr, dass Salomo möchte, dass seine Leser auf sie aufmerksam werden und sich diese weisen Fragen stellen, die aus ihnen entstehen. Natürlich lautet die primäre Frage: Möchte ich mich wirklich durch Besitz binden lassen? Auch in dem letzten Abschnitt geht es um jemanden, der zu viel hat. Aber das ist komplizierter, als auf den ersten Blick auszusehen mag. Das böse Übel, welches Salomo gesehen hat, ist zuallererst Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem eigenen Schaden festgehalten wird. Er geht hier nicht ins Detail, deshalb wollen wir versuchen, es zu enträtseln. Salomo baut wahrscheinlich auf den Anmerkungen im vorigen Abschnitt auf, das heißt, jemandem, der so reich ist, dass es für ihn zur Last wird. Warum kommt es zu diesem bösen Übel? Weil der Mensch zwar Gewinn gemacht hat, er davon aber nichts hatte. Er hat letztendlich keinen Nutzen von seinem angehäuften Reichtum. Salomo sagt uns nicht, was dieser Mensch tun sollte. Er warnt uns nur vor der Tatsache, dass dies eine Sache ist, die in einer gefallenen Welt vorkommt. Vers 13 stützt sich wieder auf Vers 12, ist aber meiner Ansicht nach ein eigener Abschnitt oder eine eigene Überlegung. Hier hält der Mensch sein Geld nicht zurück. Er verliert es stattdessen durch ein schlechtes Geschäft. Vielleicht hat er in ein unternehmerisches Vorhaben investiert und die Ladung, in die er investiert hat, ging verloren. Das war in der Antike nicht ungewöhnlich, als Karawanen anfällig für Räuber oder korrupte Führer waren. Letzterer verkauft vielleicht die Güter zum eigenen Profit und sagt dann dem Schiffskapitän, dass er ausgeraubt wurde. Auf See konnte die Fracht durch Sturm und Schiffbruch und auch durch Piraten verloren gehen. In jedem Fall hat dieser Mensch seinen Wohlstand verloren. Wer nicht für seine Familie sorgen konnte, geriet in der antiken Kultur in tiefe Schande. Am Ende ist er in dem gleichen Zustand, in dem er auf die Welt kam, ohne Besitz oder Mittel. Am Ende seines Lebens hat er nichts, keinen Gewinn. Salomo stellt jetzt wieder die Frage, wo es in diesem Leben unter der Sonne Nutzen gibt. Alles, wofür dieser Mensch gearbeitet hat, ist fort. Er hätte genauso gut für den Wind arbeiten können. In Vers 16 wird dann das Ende seines Lebens beschrieben. Viel Ärger, Leiden und Zorn. Es gibt nur Finsternis und Enttäuschung. Ich hatte einmal einen Professor, der ein bekannter Trinker war, obwohl er bei den Studenten durchaus beliebt und freundlich zu ihnen war. Als wir eines Tages über ihn sprachen, erzählte mir ein anderer Student, dass dieser Mann jahrelang an einem bestimmten Buch gearbeitet hatte. Schließlich hatte er es fertig, um es zum Verleger zu bringen. Auf dem Weg zum Verleger hielt er an, um etwas zu kaufen, und ließ das Manuskript im Auto. Als er zurückkehrte, war es fort. Es war seine einzige Abschrift. Das brachte ihn in eine Abwärtsspirale, von der er sich erst nach Jahren erholte. Vielleicht stimmt die Geschichte nicht und der Professor war einfach nur ein Trinker. Doch es illustriert gut den Punkt, den Salomo hier deutlich machen will. Wer durch einen kleinen Fehler alles verliert, kann dadurch so gut wie ruiniert werden. Damit endet Salomos Überlegung zum Themenbereich des Besitzes. Man sollte sich nicht darauf verlassen. Auf Besitz sollte man nicht vertrauen. Er kann genauso schnell wieder verschwinden, wie er gekommen ist. Er wird eher enttäuschen als zufriedenstellen. Tatsächlich stellt er nie wirklich zufrieden, selbst wenn man ihn bewahrt, weil jemand, der Besitz hat, immer mehr davon haben will. Besitz ist ein schlechter Meister und hat in Wirklichkeit überhaupt keinen Nutzen, obwohl er auf den ersten Blick so aussehen mag.